Schweizer Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen podcast by Claudia Brühwiler. Grüezi miteinander and welcome to another episode of Views from the Sister Republic. Today's conversation will be in German und sie wird sich gar nicht mehrheitlich um die USA drehen, sondern um ein Stück Land, ein großes Stück Land, das die USA unter Donald Trump gerne beanspruchen würde, respektive das sie beansprucht. Grönland, die größte Insel der Welt mit über 2 Millionen Quadratkilometern, von denen der Präsident meint, es sei just a piece of ice, aber eben a very big chunk of ice und eben mehr als nur Eis und auf dessen Schicksal nun eigentlich die ganze Welt, vor allem aber auch Europa, stiert. Noch vor dem World Economic Forum in Davos meinte der Präsident, we need Greenland, man müsse Grönland besitzen. Und sein Berater Stephen Miller suggerierte, dass Amerika auch nicht vor Gewalt zurückschrecken würde, um sich dieses Stück Land, diese Insel einzuverleiben. Das führte zu großen Verwerfungen, transatlantischen Verwerfungen, weil damit schlicht auch die NATO angegriffen und die Beziehung zwischen Europa und den USA grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Der Präsident sprach denn am World Economic Forum endlich auch dazu, was er denn mit Grönland im Schilde führt. Man kann seine Zeit in Davos eigentlich nur mit einem Begriff umschreiben. Whiplash, das Gefühl, dass man nach vorne, nach hinten geschleudert wird und die Orientierung verliert. Hatte man vor seinem Auftritt noch gefürchtet um das Eskalationspotenzial, das in der Grönlandfrage steckte, so beruhigte er die Gemüter mit seiner Rede, aber auch nicht so richtig. Eine Rede, die anfing wie eine Mini-Version zur Lage der Nation und bei der er dann irgendwann mittendrin schon fast ein bisschen spöttisch fragte, soll ich etwas zu Grönland sagen? Ich habe eigentlich nicht vor, etwas zu Grönland zu sagen, aber die Rezensionen wären schlecht, würde ich es nicht tun. Und dann löste er die Spannung auf, indem er klar sagte, er werde nicht zu Gewalt greifen. Er müsse das auch nicht, er wolle das auch nicht. Aber er sei der Meinung, Grönland stehe den USA zu. Man verlange ja nicht viel, man habe dermaßen viel für Europa, für die Welt geleistet. Und man verlange doch nur eben dieses bisschen Eis im arktischen Meer, dieses Grönland, sei ja alles, was man wolle. Zu den europäischen Partnern gewandt, meinte er, wenn wir das bekommen, we will be appreciative, dann werden wir das wertschätzen. Wenn nicht, we will remember, werden wir uns erinnern. Doch was würde der Preis für diese Erinnerung sein? Weitere Sanktionen, weitere Zölle oder würde er dann doch wieder zu der Gewalt, von der er meinte, er würde nicht dazu greifen, zurückkommen? Die Spannung am WEF darüber hinaus, bei allen, die die Diskussionen um Grönland verfolgten, blieb bestehen und dann löste sie sich wieder auf. Und in üblicher Trumpscher Manier mit einem Post auf Truth Social. Es gäbe eine Lösung, man habe sich geeinigt mit NATO-Generalsekretär Rutte, bestehe ein Framework, ein Rahmen, um weiter zu verhandeln. Erleichterung? Jein. Vertrauenserschütterung? Definitiv. Doch um was geht es bei Grönland überhaupt? Und wie sollen wir uns die Zukunft Grönlands vorstellen? Darüber möchte ich mit Danja Achermann sprechen, meiner Kollegin an der School of Humanities and Social Sciences hier an der Universität St. Gallen. Willkommen zu Grüezi Amerika, liebe Danja. Danja, du bist bei uns Associate-Professorin für Wissenschaftsgeschichte. Vorher warst du in Wuppertal Junior-Professorin für historische Wissenschafts- und Technikforschung. Sehr langer Titel. Und hattest da auch ein Ambitione-Fellowship, wo du dich mit Eis befasst hast, genauer mit der Eisbohrkernforschung an der Universität Bern, das macht dich eigentlich prädestiniert dazu, über ein sogenanntes Piece of Ice, wie das Donald Trump genannt hat, zu sprechen. Ist denn Grönland just a large piece of ice? Ganz dumm gefragt.
Ja, selbstverständlich nicht. Also das ist eine sehr despektierliche Art, über dieses Land, über dieses große Land zu sprechen. Natürlich gibt es viel Eis, deshalb ist es auch relevant für gewisse wissenschaftliche Disziplinen, die sich eben mit Eis beschäftigen, schon sehr lange. Aber selbstverständlich gibt es eine sehr reiche Kultur und Kulturgeschichte auch da. Es gibt diplomatische, politische Beziehungen, Wirtschaft, Handel. Es gibt eine sehr reiche Geschichte in und zu Grönland, die natürlich hier nicht gewertschätzt wird, wenn man einfach nur von einem Stück Eis spricht.
Du hast es bereits Land genannt. Also es ist ja in erster Linie mal eine Insel, die größte Insel der Welt. Aber es gehört zu einem Staat Dänemark. Also es ist nicht ein souveränes Land für sich, sondern gehört zu Dänemark. Wie kommt es dazu, dass diese Insel, die ja schon eine territoriale Nähe zu Nordamerika hat, zu Dänemark gehört?
Ja, genau, richtig. Geologisch, geografisch, also wenn man über Kontinente spricht, gehört dass die Region Grönland eigentlich zu Nordamerika. Das ist richtig. Politisch sieht die Situation natürlich völlig anders aus. Das geht eine Geschichte sehr weit zurück, bis auch ins frühe Mittelalter mit der Besiedlung von norwegischen Reisenden, Wikinger oder wie das heute nennen, die bereits ums Jahr 1000 herum auf diesem Land siedelten. Da war das Land auch schon nicht besiedelt. Also es gab da bereits Inuit-Bevölkerung, die ursprünglich noch mehrere tausende Jahre zurück sehr wahrscheinlich aus Kanada eingewandert waren. Es ist eine sehr wechselhafte Geschichte. Wichtige Rolle spielen Dänemark und Norwegen dabei. 1380 kommt nämlich Norwegen zum dänischen Königreich. Das dänische Königreich war ja einst sehr, sehr groß. Mhm. Und damit gehörte Grönland mit zu diesem dänischen Königreich. Weiter geht es dann im 18. Jahrhundert, 1721, ist der dänische Theologe, Missionar Hans Egede nach Grönland gefahren. Ich muss mich korrigieren, er war nicht Däne, sondern er war eben Norweger.
Aber das war ja dann immer wieder gleich. Also Norweger wären entsetzt, wenn ich das so sage. Aber das verschwimmt ja in der Zeit.
Genau, es ist eine sehr wechselhafte Geschichte zwischen Dänemark und Norwegen. Und die Begriffe, die wir heute verwenden, eben Norwegen, das sind natürlich moderne Staatenbegriffe. Hans Egede reiste eben mit Unterstützung von dänischem Geld, also von der dänischen Krone, nach Grönland. Daher eben auch schon wieder dieser Verbindung mit Dänemark. Und er gilt in der dänischen Geschichtsschreibung so als Pionier, im Missionar, hat nach wie vor eine ziemlich positive Rolle in der Geschichtsschreibung, die in den letzten Jahren, finde ich zu Recht, natürlich auch mehr hinterfragt wird. Dann wieder ein Wandel Anfang des 19. Jahrhunderts, Ende der Napoleonischen Kriege, 1814. Dänemark hat diese Kriege verloren. Und Norwegen wird darauf aus diesem dänisch-norwegischen Königreich heraus gelöst. Und es wird aber entschieden, dass Grönland bei Dänemark bleibt. Und damit wurde eigentlich Grönland zu einer dänischen Kolonie. Dann wieder wechselhafte Geschichte des 20. Jahrhunderts. Norwegen besetzt nämlich die Ostküste von Dänemark. Sie nennen es das Erik der Rote Land. Erik der Rote in Anspielung auf diesen ersten legendären, im wahrsten Sinne von Wort, es sind Legenden, die erzählt werden, dass Erik der Rote als Norweger der erste europäische Siedler in Grönland war, eben um dieses Jahr 1000. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet dann aber 1933, dass Grönland weiterhin zu Dänemark gehört.
Also es wurde schon früh um dieses Inselland gestritten. Das ist schon erstaunlich.
Richtig. Und die USA kommen erst relativ spät dann hier mit in dieses Bild nämlich im Zweiten Weltkrieg, als Dänemark und auch Teile von Grönland von Deutschland besetzt wurde, 1940. Damit wurde die Versorgung aus Dänemark nach Grönland, die sehr, sehr wichtig ist, vor allem auch Nahrungsmittelversorgung, gekappt. Und Grönland verlor mehr oder weniger den Kontakt zum Mutterland und wandte sich deshalb an die USA für Hilfe, also um versorgt zu werden. Die USA ist damit einverstanden und versorgt dann die grönländische Bevölkerung ab dem Frühling 1940. Allerdings akzeptiert die USA zu dem Zeitpunkt die Souveränität Dänemarks über Grönland, aber dafür bekommen die USA das Recht, Militärstationen auf Grönland zu bauen. Das war also die Verhandlung. Und das bedeutete von da an, dass die USA Grönland militärisch nutzen durfte.
Es ist ja spannend, dass diese Kolonie Dänemarks, du hast es so genannt, sich nie herausgelöst hat, obschon sie ja über eine eigene Kultur, die indigene Bevölkerung hat auch eine eigene Sprache mit einer sehr interessanten Schrift, was sich das anschaut. Man ist auch vernetzt innerhalb der Polarregion mit anderen indigenen Völkern, ist da vertreten im Polar Council. Aber man ist nicht unabhängig geworden in dem Zeitraum, in dem so viele andere europäische Kolonien den Weg zur eigenen Souveränität geschafft haben. Welche Rolle spielt die indigene Bevölkerung heute in Grönland und warum hat man dieses Unabhängigkeitsstreben nicht ausgelebt? Weil es ist ja auch da. Man hätte gerne ein unabhängiges Grönland.
Die Bestrebungen gibt es schon lange, also schon seit Jahrzehnten, hat sich dann aber auch eben seit den 50er Jahren gab es vermehrt auch Unabhängigkeit. 1953 änderte sich der Status von einer Kolonie in eine Provinz des dänischen Königreiches, war damit also Bestandteil und nicht mehr Kolonie von Dänemark und bekam dann auch zwei Sitze im dänischen Parlament. Also das war schon mal ein erster Schritt hin zu einer gewissen Unabhängigkeit. Die Abhängigkeit bestand natürlich vor allem auch noch auf wirtschaftlicher Ebene, eben die Versorgung aus Dänemark und die Handelskontrolle von der dänischen Regierung. Weiter ging es dann 1979, als Grönland selbst verwaltet wurde und eine Teilautonomie erhielt und damit ein eigenes Parlament mit zwar erst wenig Kompetenzen, aber die haben sich ausgeweitet. Heute ist Grönland weitgehend selbst verwaltet, außer dass Außenpolitik und Sicherheitspolitik noch immer in Kopenhagen liegt. Also da gab es bereits seit Jahrzehnten eine Entwicklung auch hin Richtung mehr Unabhängigkeit und die wird sicherlich auch in den nächsten Jahren weitergehen, möglicherweise irgendwann zur tatsächlichen Unabhängigkeit Grönlands.
Wobei strittig ist, ob Grönland sich das leisten kann.
Genau. Das ist ein oft angeführter Grund gegen eine Unabhängigkeit, eben vor allem wegen der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Dänemark. Grönland wird sehr stark von Dänemark finanziell unterstützt, hat aber, da sind wir auch schon wieder beim aktuellen politischen Interesse, hat sehr reiche Bodenschätze und die zurzeit nicht oder kaum ausgebeutet werden. Und das ist das Gegenargument. Grönland hat den Zugriff auf die eigenen Rohstoffe. Das war auch eine Entwicklung dieser Jahrzehnte. Damit wäre vielleicht eine Unabhängigkeit tatsächlich auch finanziell tragbar.
Sobald man diese auch wirklich gewinnbringend ausbeuten kann. Also im Moment ist ja überhaupt strittig, wäre das zum jetzigen Zeitpunkt, sagen zumindest Experten, gar nicht möglich.
Genau, es ist nicht klar, wie viel ist da. Und es fehlt die Infrastruktur und so weiter, genau.
Du hast ja bereits erwähnt, dass wir auf eine amerikanische Präsenz, vor allem sicherheitspolitische Präsenz, seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zurückblicken können, die dann im Kalten Krieg ausgebaut wurde. Du bist ja nicht Sicherheits- oder Militärhistorikerin, sondern Wissenschaftshistorikerin. Und du hast mich darauf hingewiesen, dass diese Militärpräsenz tatsächlich auch eine Rolle für die Wissenschaft spielt. Kannst du das mal erläutern?
Ja, genau. Und zwar eine fundamentale Rolle, vor allem für die Geowissenschaften. Und zwar führt das zurück zu dem Ende des Zweiten Weltkriegs, Anfang des Kalten Krieges. Übrigens um die Zeit, 1946, wollte die US-Regierung Grönland zum ersten Mal kaufen von Dänemark.
Also sie hatten schon früher, im 19. Jahrhundert gab es auch schon so Anwandlungen, aber also richtig ernst wird es dann schon im 20. Jahrhundert nochmals.
Genau, da scheint es tatsächlich ernst zu sein und aus ähnlichen Gründen, wie wir heute darüber sprechen. Das war damals aber nicht öffentlich. Es ist dann erst später herausgekommen, dass es hier offenbar ein Angebot gab von den USA an die dänische Regierung, das aber kategorisch abgelehnt wurde damals. Das Interesse an Grönland kommt aus geopolitischen Gründen, vor allem auch eben des Kalten Krieges. Vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück in den Zweiten Weltkrieg, weil Grönland durch seine Lage in der Arktis als Zwischenstopp zwischen den USA und Deutschland oder Europa im Krieg lag. Es war einer der ersten Kriege, die stark auf Luftfahrt sich verließ. Flugzeuge waren also enorm wichtig und dieser Zwischenstopp in Grönland eben auch, um dann auch die Invasion in Europa zu beginnen. Also da war schon mal ein militärisches starkes Interesse da. Wichtig war es dann eben auch im Laufe des Kalten Krieges, weil Grönland, wenn man sich die Erdkugel von oben, quasi vom Norden anschaut, sieht man, dass dieses sehr, sehr große Land oder diese sehr große Insel direkt zwischen den USA und der Sowjetunion lag, also zwischen diesen Kreis beiden Großmächten, die sich feindlich gegenüberstanden im Kalten Krieg. Und mit dem Aufkommen auch von Langstreckenraketen entstand natürlich auch immer mehr die Angst davor, die Sowjetunion könnte die USA direkt angreifen, und zwar über die Arktis. Und deshalb gewann dieser geografische Ort Grönland eine solche Wichtigkeit, weil nämlich das US-Militär dann auch Radarstationen einrichtete, um frühzeitig gewarnt zu werden, falls es Angriffe aus der Sowjetunion geben sollte. Und für diese militärischen Aktivitäten, wir reden hier von Luftfahrt, von Raketenabwehr, von Bau, vor allem Bau von Militärbasen und Flughäfen etc., wurde ein Wissen relevant, das vorher gar nicht so sehr, mindestens für das US-Militär relevant war, nämlich Wissen über die arktische Umwelt, Eis, Atmosphäre, Geologie und so weiter. Also das waren Fragen, wie verhält sich das Meereis an Häfen, die Wettervorhersage für Flugeinsätze, ganz wichtig auch Nordlichter, die möglicherweise Radiokommunikation stören konnten. Wie beeinflussen Meeresströmungen da den Schiffs- oder U-Boot-Verkehr, können vielleicht mit seismischen Methoden auch erkannt werden, was für Atomwaffentests die Sowjetunion durchführte, etc. etc. Also das war dann eben, dazu kam es, dass die arktische Geophysik so wichtig wurde für militärische Interessen. Und umgekehrt bedeutet das eben auch, dass das US-Militär enorme finanzielle Mittel in diese Art von Forschung steckte und entsprechend das auch die Forschungsaktivitäten auf Grönland ausbaute.
Also heißt das auch, dass dann Forschende Teil von Militärbasen wurden?
Genau. Das heißt, es gab sehr viel militärische Forschung, die auch zunächst geheim gehalten wurden. Es hatte aber auch positive Effekte auf ausländische oder dänische Wissenschaftler, die dann von der Infrastruktur, von der militärischen Infrastruktur profitieren konnten. Also wenn man das vergleicht mit Arktisforschung oder Forschung auf Grönland um die Jahrhundertwende, als man noch mit Hundeschlitten unterwegs war und auf dem Eis übernachten musste, boten natürlich solche militärischen Stationen einen viel größeren Komfort und Nachschubsicherheit, um Forschungen auszuführen.
Und wie lange wurde diese Forschungsintensität aufrechterhalten? Also gab es auch weiterhin Forschung unterstützt mit dem amerikanischen Militär auf Grönland nach dem Kalten Krieg? Oder war das vor allem ein Kalte Kriegsphänomen?
Es ist sehr stark ein Kalte Kriegsphänomen. Es wurden auch weitere Basen gebaut, militärische Basen, im Laufe der 60er Jahre. Zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Camp Century, die sogenannte City Under the Ice, die eine Infrastruktur, die komplett im Eis gebaut wurde, betrieben durch ein kleines Atomgenerator, mehrere Jahre in Betrieb war und dann aber aufgegeben wurde, unter anderem auch, weil sich dieses Eis eben veränderte. Es bewegt sich natürlich, da finden Deformationen statt. Das heißt, dieses Camp Century wurde dann aufgegeben 1967 und zu der Zeit, im so Mitte, Ende 60er Jahre, wurden auch die ganzen militärischen Aktivitäten zurückgefahren auf Grönland. Es ist auch die Zeit, in der es der Vietnamkrieg intensiviert wurde. Aber von da an wurden diese Aktivitäten eigentlich zurückgefahren. Heute wird nur noch eine Militärbasis betrieben. Das ist die, früher sagte man eher Thule Airbase, die Pituffik Airbase wird heute noch betrieben, aber das ist meines Wissens die einzige dieser Basen, die noch betrieben wird. Der Forschung sieht das natürlich wieder anders aus. Da ist inzwischen auch sehr viel zivile Forschungsaktivitäten zu sehen.
Hat man auch aus der Schweiz aus von der Forschung auf Grönland, mit Grönland profitiert? Ich denke da vor allem auch an Klimaforschung, wo mir scheint, ist Grönland wahrscheinlich ein, in Anführungsstrichen, Hotspot. Das klingt jetzt ein bisschen gar blöd angesichts der Geografie.
Aber ja, auf jeden Fall. Die Schweizer Forschung verbindet schon eine lange Tradition eigentlich mit Grönland, vor allem die Gletscherforschung. Auch da um die Jahrhundertwende gab es Schweizer Wissenschaftler, die nach Grönland gereist waren, um vor allem Gletscherforschung zu betreiben. Gletscherforschung ist ein sehr wichtiges Thema in der Schweiz, gegeben durch die Berge und die Rolle der Berge als nationales Identifikationsobjekt für die Schweiz als Nationalstaat. Deshalb wurde Gletscherforschung auch politisch unterstützt und Schweizer Gletscherforscher fühlten sich der grönländischen Landschaft verbunden, weil sie erinnert haben an die Alpenlandschaft, die sie von zu Hause kannten. Sie fühlten sich also prädestiniert, diese Forschung auf Grönland weiterzuführen. Das ist also schon eine lange Geschichte. Dann, wenn wir die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts kommen, haben Schweizer Forschende grundlegend dazu beigetragen, dass eine neue Art von Klimaforschung entstand, nämlich, du hast es eingangs schon erwähnt, die Eisbohrkern-Paläoklimatologie. Das ist die Erforschung von Gletschereis, Klima der Vergangenheit zu rekonstruieren. Das ist inzwischen ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der modernen Klimaforschung. Und da war die Schweiz, also die Universität Zürich, vor allem dann auch die Universität Bern, sehr stark beteiligt, um diese Art der Forschung zu etablieren und besitzt auch heute noch eine führende Funktion in diesem Bereich.
Also ist Grönland wirklich auch so ein verbindendes, eine verbindende Region für Wissenschaft, die einerseits sicherheitspolitisch relevant war, aber eben uns auch etwas über das, was uns am meisten auch beschäftigt, wenn wir nicht von Geopolitik absorbiert sind, nämlich die Veränderung des Klimas. Wir wissen noch nicht, was das Schicksal nun ist von Grönland in Bezug auf die amerikanischen Pläne, aber wenn wir jetzt vorausschauen, dass Amerika eine größere Rolle spielen wird in der Art und Weise, wie das grönländische Territorium genutzt wird, siehst du da Entwicklungen auch für die Wissenschaft auf Grönland?
Ja, man kann ein bisschen fantasieren, vielleicht, wie das herauskommen könnte in Zukunft, je nachdem, wie sich die Beziehung eben zu den USA verändert. Wenn wir auf den Kalten Krieg schauen, war es mindestens für die Geowissenschaften auch ein großer Vorteil, diese US-militärische Präsenz auf Grönland, eben dadurch, dass man die Infrastruktur verwenden konnte, dass für die amerikanische Forschung vor allem sehr viel Geld aufgewendet wurde, wovon auch dann später die internationale Forschung profitieren durfte. Heute steht allerdings die Klimaforschung in den USA sehr stark unter Druck. Da werden ja massiv Gelder gekürzt, WissenschaftlerInnen entlassen. Institute geschlossen. Es wäre also auch möglich, mit einer starken US-Präsenz, dass gewisse Arten von Forschung auch gar nicht mehr möglich sind. Andersrum könnte es sein, dass andere Arten von Forschung auch wiederum davon profitieren, wenn wir uns vorstellen, dass die natürlichen Ressourcen vermehrt abgebaut werden sollen. Das wären dann in andere Arten von Forschung, Bergbau, Geologie etc. Also das sind jetzt so ein bisschen, es wäre Glaskugeln lesen, ja, ja. Aber das könnte man sich vorstellen, dass das tatsächlich wichtige Folgen hat, auch für die internationale Wissenschaften.
Wie stark sind die Grönländer selbst eigentlich in die Forschung zu und in Grönland involviert? Eine Universität haben sie ja.
Genau. Es gibt in Nuuk, in der Hauptstadt, eine Universität mit eher geistessozialwissenschaftlichem Fokus. Es ist so, dass es auch hier eine Veränderung gab im Laufe des 20. Jahrhunderts, wie sehr die lokale Bevölkerung involviert war in Forschungsaktivitäten. Also wenn wir eben zurückgehen an Anfang des 20. Jahrhunderts, bestand schon ein Austausch von Wissen auch. Das hat beispielsweise Lea Pfäffli in ihrer Dissertation sehr schön aufgezeigt zum arktischen Wissen, wie eben auch Schweizer Forschende in den 30er Jahren sehr stark mit lokalen Inuit zusammengearbeitet haben, um ihre Forschungsarbeiten da durchzuführen. Das hat sich sehr stark verändert mit dem Kalten Krieg, eben mit der militärischen Präsenz, die dann diese militärischen Areale eben auch stark abgeschirmt haben. In Thule beispielsweise wurde die lokale Bevölkerung auch vertrieben, umgesiedelt. Und von da an gibt es eigentlich für diese Art von Forschung, kann ich keine Zusammenarbeit wirklich nachweisen, die über zum Beispiel Transportunterstützung diese Art hinausgehen würde. Das hat sich aber auch jetzt in den letzten Jahren wiederum etwas verändert. Da entsteht auch ein größeres Verständnis dafür, dass eben auch zum Beispiel Resultate von Klimaforschung für grönländische Inuit relevant sind, von Interesse sein können. Da gibt es also vermehrt wiederum auch Bemühungen, mit der lokalen Bevölkerung zusammenzuarbeiten, was aber nicht immer positiv auch ankommt bei der lokalen Bevölkerung, muss man dazu sagen.
Ah ja, wieso nicht?
Weil es eine Art Ermüdung gibt inzwischen. Man muss sich vorstellen, Grönland, überhaupt die Arktis ist sehr dünn besiedelt. Auf Grönland leben ungefähr 55.000 Menschen. Es ist ein Land 50 Mal größer als Dänemark. Also sehr dünn besiedelt. Und wenn jede Forschungsgruppe, die da hinkommt, irgendwie auch noch mit lokalen Community zusammenarbeiten möchte, weil es inzwischen auch Forschungsförderungsinstitutionen verlangen, dann führt das natürlich über kurz oder lang irgendwann zu einer Ermüdung. Und die ist inzwischen auch festzustellen.
Die zeigt sich auch in anderen Dingen, weil ich habe mal letztes Jahr geschaut, ob ich da Ansprechpartner vielleicht hätte für den Podcast an der Universität in Nuuk. Und da hieß es dann gleich auf der ersten Seite, we know that we are now in the focus etc. Aber wir sind in erster Linie eine Universität, lasst uns in Ruhe. Also das ist jetzt ein bisschen zusammengefasst, aber ich fand dann fair enough. Also ihr habt auch zu tun. Und da zeigte sich dann auch eine Ermüdung der ganz anderen Art.
Also genau, jetzt unter auch, neuem Vorzeichen, ja.
Genau, ja. Also es zeigt sich dann auch, dass manchmal auch Goodwill nicht immer auf das gewünschte Echo trifft, weil es einfach zu, sagen wir, Externalitäten führt, die man so nicht vorhergesehen hat. Du warst ja noch nie auf Grönland, aber ich glaube, du träumst davon. Wenn es dich dann mal dorthin verschlägt, was würde dich am meisten interessieren zu sehen, zu erfahren?
Ja, das stimmt. Ich war noch nie dort und würde sehr gerne mal hinreisen. Es ist ein Land, das ich bisher nur durch meine Forschung kennengelernt habe. Und zwar eben genau, ich fokussiere mich auf Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem Nachkriegszeit, in der die grönländische Bevölkerung irgendwie überhaupt nicht auftaucht in den Quellen. Und das finde ich schon einen großen Verlust, eine Lücke. Und da würde ich schon gerne mehr erfahren, auch wie die andere Seite der Geschichte aussieht, abgesehen von eben der reichhaltigen Kultur, der ganz besonderen Sprache, die Literatur, die hoffentlich auch in Zukunft vermehrt übersetzt wird, die Musik. Da würde ich schon gerne mehr erfahren.
Und vielleicht hast du aber jetzt schon Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer, wie man sich Grönland aus der Ferne besser erschließen kann. Was kann man hören, sehen, lesen, damit man ein bisschen mehr Grönland daheim hat und zwar nicht nur aus dem Mund des amerikanischen Präsidenten?
Ja, es gibt verschiedene Dinge von Fachliteratur bis hin zu Film. Betreffend Fachliteratur möchte ich gerne erwähnen ein Sammelband Exploring Greenland, Cold War Science and Technology on Ice, die eben diese Verbindung von militärischem Interesse und Politik und die Folgen darauf, davon auf die Forschung sehr schön ausarbeiten. Es wurde herausgegeben 2016 von Ronald Dole, Christine Harper und Matthias Heimann. Da lohnt es sich zum Beispiel die Einleitung mal reinzulesen. Dann gibt es eine Deutschlandfunksendung, die ich auch sehr empfehlen kann. Die ist zwar schon fast ein Jahr alt, das ist im März letzten Jahres herausgekommen. Da war das Interesse der USA bereits explizit. Also eine Sendung vom Deutschlandfunk vom 6. März 2025 mit dem Titel Wem gehört Grönland? Und da geht es auch sehr stark um diese historischen Entwicklungen, die Beziehungen Grönland, Dänemark, Norwegen, Dänemark etc. Kann ich sehr empfehlen. Dann als Spielfilm gibt es beispielsweise Idealisten, auf Englisch The Idealist oder eben Geheimakte Grönland, ist 2015 herausgekommen von Christina Rosendahl. Und zwar geht es darum, darin um einen interessanten Vorfall. In den 60er Jahren gab es einen Zwischenfall auf oder neben der Thule Air Base, als ein B-52-Bomber abgestürzt ist des US-Militärs, der war bestückt mit 4 Nuklearwaffen, was verboten war. Also Dänemark hat den US-Militärs verboten, Atomwaffen auf Grönland zu stationieren. Es wurde offensichtlich trotzdem gemacht. Diese Bombe ist da abgestürzt und erst so hat die dänische Regierung davon erfahren. Es wurde dann aber öffentlich vertuscht und in den 80er Jahren hat ein Journalist diese Sache aufgedeckt und auch die gesundheitlichen Folgen von diesem Absturz mit der radioaktiven Verschmutzung. Und darüber wurde eben ein Film gemacht vor etwa 10 Jahren. Kann ich also auch empfehlen, sich das anzugucken. Und alle kennen es wahrscheinlich, vielleicht haben es nicht viele gelesen, Fräulein Smillers Gespür für Schnee, ja. Der Roman von Peter Hoeg. Und zwar deshalb interessant, weil es da unter anderem auch um Kryolith und Kryolithminen geht. Also auch eine Ressource, die sehr lange auf Grönland stark abgebaut wurde und abgesehen davon ein wunderbarer Roman.
Das stimmt. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich mich überhaupt mit Grönland befasst habe, als ich damals in den 90er Jahren diesen Roman gelesen habe, der ja auch ganz okay verfilmt wurde. Allerdings sehr amerikanisch verfilmt wurde.
Ja, sehr. Genau. Und ja, genau, auch das eine Perspektivenfrage. Ich hoffe wirklich, dass in Zukunft auch grönländische Literatur übersetzt und international verbreitet wird, weil das schon auch eine wichtige Art und Weise ist, sich dieser Kultur aus der Ferne mindestens etwas anzunähern und nicht nur den Blick aus Europa oder der Blick aus den USA zu sehen.
Fräulein Smiller erinnert mich daran, dass wir eigentlich über Dänemark als Kolonialmacht kaum gesprochen haben. Wir haben jetzt vor allem die sicherheitspolitische und wissenschaftspolitische Perspektive eingenommen. Bei Fräulein Smiller steht ja im Mittelpunkt ein Inuk-Junge. Also er ist der Ausgangspunkt. Im Mittelpunkt steht schon Fräulein Smiller, aber er ist der Grund, warum sich die Geschichte überhaupt entfaltet. Ein Inuk-Junge, der in Kopenhagen in Anführungsstrichen gestrandet ist. Und das ist ja eine Referenz auch an die Art und Weise, wie Dänemark mit der Inuit-Bevölkerung umgegangen ist, nicht?
Ja, genau. Dänemark bis heute besteht so das Narrativ, dass Dänemark die gute Kolonialmacht war, die eben Fortschritt und Wohlstand und Gesundheit und Bildung nach Dänemark gebracht hat, was natürlich eine Verfälschung ist, auch eine Schönfärberei davon, wie brutal sich tatsächlich auf die grönländische Bevölkerung diese Kolonialmacht auswirkte. Es gab Verschleppungen von Kindern nach Dänemark, die in den 50er Jahren, die in dänische Schulen gesteckt wurden, in der Hoffnung, dass die dann, wenn sie zurückkommen als Erwachsene, die Elite der Grönlands werden sollten. Es gab diesen Spiralskandal, der jetzt auch in den letzten Jahren vermehrt Thema in der Öffentlichkeit wurde, in der Politik, in den 60er und 70er Jahren jungen Mädchen, grönländischen Mädchen, eine Spirale als Verhütung, Zwangsverhütung eingesetzt wurde, teilweise ohne deren Wissen und definitiv ohne deren Einverständnis, um das Bevölkerungswachstum einzudämmen. Es war also schon eine koloniale Herrschaft mit schlimmen, auch gewalttätigen Auswirkungen auf die grönländische Bevölkerung, wenn auch es eine andere Art von kolonialem Verhältnis war, als beispielsweise über die Kolonien, die Kolonialgeschichte, über die meist gesprochen wird, sei das jetzt in Asien oder Afrika. Es gibt Ähnlichkeiten mit der kanadischen Arktis-Bevölkerung, der Unterdrückung da. Es war aber trotzdem wieder auch anders. Also es lässt sich nicht so leicht in ein Schema passen, in einen Vergleich mit anderen kolonialen Verhältnissen.
Wobei das erinnert mich schon auch stark an den Umgang der USA mit der indianischen Bevölkerung. Also diese Zwangsbeschulung, da gibt es diesen furchtbaren Spruch eines führenden Kopfes, dieser Idee, dass man den Indianern, den Stämmen ihre Kinder nimmt und sie beschult und dann zu eigentlich Weißen erzieht, kill the Indian, save the Man. Und auch die Idee da war es dann nicht mehr Zwangsverhütung, sondern Zwangssterilisierung. Also es hat schon Parallelen zum Umgang mit indigener Bevölkerung andernorts.
Es gibt Parallelen und dennoch ist es nicht eins zu eins das Gleiche. Natürlich gibt es Unterschiede. Nuancen, die Grönland unterstützt auch inzwischen sehr stark, die Kultur, die grönländische Kultur. Es war das Ausmaß zum Beispiel von solchen Kinder, man muss sagen, Verschleppungen, weil das teilweise ohne Einverständnis der Eltern oder auch ohne Wissen der Eltern geschah, nicht in dem Ausmaße, wie es an anderen Orten passiert ist.
Das Schöne ist ja aber, aus all diesen Diskussionen nun über Grönland, dass sich die Kultur vielleicht uns jetzt etwas mehr erschließen wird, sei es, dass wir endlich einmal wirklich die Geschichte Grönlands versuchen zu ergründen, oder sei es, dass man bald viel mehr dieser Kultur auch zugänglich macht durch Übersetzungen. Die Bundeszentrale für politische Bildung aus Deutschland hat eine Ausgabe ihres gratis erhältlichen Magazins aus Politik und Zeitgeschichte gebracht, wo sie eben auch einen Artikel zu Literatur und Kultur Grönlands hatte, was einem da auch einen Vorgeschmack gibt, was da noch alles kommen kann. Danja, herzlichen Dank für dein Kommen. Hat Spaß gemacht, mit dir das Eis zu erkunden und das Land darunter zu finden.
Ja, vielen Dank.
Und danke Ihnen allen, die zugehört haben. Wir freuen uns über Ihr Interesse und sagen auf Wiedersehen.
Fritzi Amerika. Views from the Sister Republic. A University of St. Gallen Podcast by Claudia Brühwiler.